Herzlich willkommen bei Tonritas Kessel, dem Podcast rund um heimische Magie, Hexen, Zaunreiten, Runenzauber und nordischen Schamanismus. Mein Name ist Annette Baumgarten, ich bin Autorin, Hexe, Wölver und Zauberwirkerin. Seit vielen Jahren unterrichte ich in Präsenz und online die schamanisch-magischen Wege Europas. Meine Aufgabe sehe ich darin, Menschen zu helfen, ihre eigene spirituelle Verbindung zu entdecken und ihre Bestimmung zu finden, verwurzelt im Hier und Jetzt, in der Welt, die uns alle umgibt. Eine der Thesen, über die ich gerne spreche, lautet: Die Hexe ist die Schamanin Europas. Dies klingt für viele zunächst ungewohnt oder sogar provokant. Was geht dir durch den Kopf, wenn du diesen Satz hörst? Natürlich sind und waren nicht alle Hexen schamanisch, nicht im Märchen, nicht historisch und auch nicht unter den heutigen modernen Hexen. Um das Thema genauer zu beleuchten, würde ich daher zunächst gerne darüber sprechen, was Schamanismus eigentlich ist. Ursprünglich stammt der Begriff Schamanismus von Schaman aus dem Tungusischen. Der Begriff bezeichnet spirituelle Spezialisten, Männer und Frauen aus Ostsibirien. In der Religionswissenschaft hat man diesen Begriff aber schon früh ausgeweitet und auch auf andere ähnliche spirituelle Wege angewendet, so dass mit schamanisch oder Schamanismus heute gemeinhin viele verschiedene spirituelle Ausprägungen bezeichnet werden, die bestimmte Gemeinsamkeiten haben. Darum gibt es in diesem Sinne nicht den einen Schamanismus, sondern viele unterschiedliche Schamanismen, die nicht identisch sind mit dem ursprünglichen klassischen oder sibirischen Schamanismus oder Animismus. Die verschiedenen existierenden Schamanismen können sehr unterschiedlich sein. Sie weisen aber einige wichtige Gemeinsamkeiten auf. Zunächst möchte ich daher über diese Gemeinsamkeiten sprechen. Besonders ist hier die schamanische Trance zu nennen, ein veränderter Bewusstseinszustand. Dieser kann durch Gesang, Trommel, Tanz, Atem oder anderes ausgelöst werden. Er ist verschieden von einem meditativen Zustand und zeichnet sich durch eine Form der Ekstase, des Außer-sich-Seins und des inneren Erlebens aus. Am Anfang vielleicht noch sehr fein und sanft, aber intensiver werdend mit mehr Praxis. Schamanisch Wirkende erleben im Zustand der Trance die Welt als beseelt. Der Satz „Alles ist beseelt“ ist dabei nicht einfach nur eine dogmatische Überzeugung, sondern etwas, das erlebt und erfahren wird. Die Trance ermöglicht es schamanisch Wirkenden außerdem, andere, sonst unsichtbare Welten wahrzunehmen und zu betreten. In diesen sehen und erleben sie Dinge, die im Alltag verborgen bleiben. Die schamanisch Wirkenden erleben dies nicht mit ihrem Körper natürlich, sondern mit ihrem Geist, ihrer Seele oder ihrem Bewusstsein. Es fühlt sich so an, als ob Geist oder Seele auf Reisen wären. Diese Geistreisen der schamanisch Wirkenden nennt man auch Seelenflug. Hier begegnen den schamanisch Wirkenden verschiedene Wesenheiten. Sie sammeln Wissen, finden Heilmittel, bringen Botschaften zurück und wandeln Wirklichkeit. Ein weiteres Grundmerkmal ist der Kontakt zu Geistern. Schamanisch Wirkende arbeiten mit Schutzgeistern, mit Ahnen, Naturwesen oder auch mit Gottheiten oder eben mit Elfen und Feen. Abhängig von ihrem jeweiligen kulturellen Hintergrund und ihren eigenen Erfahrungen. Diese Beziehungen sind nicht abstrakt, sondern sehr konkret. Die Geister sind Verbündete. Sie beraten, schützen, lehren und helfen heilen. Typisch für Schamanen ist, dass sie nicht nur für sich alleine wirken, sondern für ihre Gemeinschaft. Sie können Krankheiten aufspüren, verlorene Seelenanteile zurückbringen, Schutz aufbauen und Harmonie zwischen Mensch und Umwelt herstellen. Und schließlich gehört auch der Gestaltwandel dazu. In der anderen Wirklichkeit können die schamanisch Wirkenden oft selbst die Form wechseln, zum Beispiel die Gestalt eines Tieres annehmen. Diese Merkmale, Trance, Seelenflug, unsichtbare Wirklichkeiten, Geisterkontakte wirken für andere und Gestaltwandel finden wir in den Überlieferungen vieler Kulturen. Und genau dieselben Muster lassen sich auch in zahlreichen europäischen Quellen wiederentdecken, wenn wir sie mit schamanischen Augen lesen wollen. Schamanismus gilt gemeinhin als die älteste spirituelle Tradition der Menschheit. Lange bevor es Tempel, Kirchen oder heilige Schriften gab, suchten Menschen schon den Kontakt zu den unsichtbaren Kräften, die das Leben durchdringen. In Höhlenmalereien, in Gräbern und in alten Funden entdecken wir Spuren davon. Schamaninnen und Schamanen, die in Trance reisten, mit Geistern und Tieren sprechen, Heilung brachten und Orientierung gaben. Diese Form der Spiritualität ist zehntausende Jahre alt und sie ist überall auf der Welt zu finden. Sie verbindet Kulturen von Asien, Australien bis Amerika, Afrika und eben auch Europa. Viele von euch kennen vermutlich die sogenannte Schamanin von Bad Dürrenberg, die vor 9000 Jahren zu den europäischen Jägern und Sammlern gehörte. Sie ist ein Beispiel dieser frühen europäischen, vermutlich schamanisch-animistischen Kulturen. Es gibt noch andere Hinweise, aber sie erfreut sich aktuell großer Bekanntheit. Es gibt ein wunderbares Buch über sie. In Halle im Landesmuseum für Vorgeschichte ist sie Teil der Dauerausstellung und einige sehr spannende Dokumentationen wurden in letzter Zeit über sie und die Geschichte ihres Grabfundes veröffentlicht. Doch die archäologischen Hinweise auf einen vorgeschichtlichen Schamanismus in Europa reichen noch viel weiter zurück. Bis zum Löwenmenschen vom Hohlen Steinstadel bei Ulm zum Beispiel. Dies ist eine etwa 35.000 bis 41.000 Jahre alte Skulptur aus Mammutelfenbein. Sie zeigt einen Menschen mit dem Kopf und den Gliedmaßen eines Höhlenlöwen. Die Vermutung der Archäologen ist, dass hier der Gestaltwandel eines schamanisch Wirkenden zu sehen ist. Ähnlich wie man es aus den noch vorhandenen Schamanismen aus Sibirien und anderen Regionen der Welt kennt oder zum Beispiel auch aus den nordischen Mythen. Dass im Europa der Vorgeschichte animistische, schamanische Kulturen lebten, wird weitgehend in der Forschung akzeptiert. Doch normalerweise wird angenommen, dass hier bei uns spätestens mit der Christianisierung alle eventuellen schamanischen Reste endgültig verschwunden sind. Und doch was, wenn ich sage, dass dies keineswegs der Fall war? Was, wenn unter dem Radar der Kirchen, der Gelehrten und sogar in weiten Teilen der Forschung ein schamanischer Bodensatz weiterhin mitten in Europa präsent und lebendig blieb? Ich weiß nicht, wie er sich erhalten konnte, ob nun durch mündliche Überlieferung und Tradition oder einfach, weil das schamanische Weltbild und vor allem das Erleben der beseelten Welt einfach so menschlich ist, dass es immer wieder von Neuem entsteht. Einfach weil Menschen es erfahren. Auch ganz ohne Tradition und Lehre, weil es für uns alle so natürlich ist. Wie komme ich jetzt aber zu der Behauptung, die Hexe ist die Schamanin Europas? Wie schon zu Beginn erwähnt, ist diese Behauptung nicht für jede Hexe zutreffend. Ich möchte aber erklären, warum ich sie dennoch für richtig und vor allem auch für wichtig halte. Diese Aussage gibt der Hexe Tiefe und Würde zurück. Statt sie nur als Märchenfigur, als Schadenszauberin oder als Opfer auf dem Scheiterhaufen zu sehen, erkennen wir sie als Trägerin eines uralten Wissens, als Mittlerin zwischen Menschen, Geistern und Natur. Die Sichtweise auf die Hexe als Erbin der europäischen Schamanen verbindet sie mit den Schamanismen der Welt. Es betont die Gegenwärtigkeit eines animistischen Weltbildes. Animistisches Weltbild, das heißt, alles ist beseelt, alles ist begeistert. Oft wird Schamanismus nur mit Sibirien, Asien oder den Amerikas verbunden. Doch auch hier, mitten in Europa, gab es schamanische Praktiken. Mit einiger Sicherheit und im Einklang mit der breiten Forschung in der Vorgeschichte Europas. Denn eine animistische Spiritualität, in der alles als beseelt wahrgenommen wird, scheint die natürlichste und früheste Spiritualität der Menschen zu sein, weltweit. Doch meine Behauptung geht darüber hinaus, denn mir scheint, dass sich so einiges an schamanischem Weltbild bis in die frühe Neuzeit, ja sogar bis in die Gegenwart gerettet hat. Oft unsichtbar als Brauchtum in mündlichen Erzählungen, in Märchen und Mythen, aber zum Teil auch gut sichtbar und erkennbar. Für diejenigen, die wissen, wonach sie suchen und die sich einen offenen Geist bewahren. Das magisch-schamanische Weltbild Europas wurde verfolgt, verdeckt und von vielen vergessen. Aber es ist da und es will entdeckt werden. Wenn wir genauer hinsehen, lassen sich Gemeinsamkeiten in den Quellen zu klassischen und typischen Schamanismen entdecken. Nicht in dem Sinn natürlich, dass sich eine große gemeinschaftliche schamanische Kultur versteckt erhalten hätte. Aber wir finden in Prozessakten, in Märchen, Sagen, Literatur, Brauchtum und Mythen zahlreiche typische schamanische Motive wie Seelenflüge, Geisterverbündete, Heilzauber, Gestaltwandel, Reisen in unsichtbare Welten, Baum- und Quellenverehrung, Hausgeister und verschiedenes mehr. Ein anderer spannender Aspekt sind die in ganz Europa vorhandenen Feen- und Elfenvorstellungen. Es gibt sie in Sizilien und Ungarn, auf dem Balkan, im deutschsprachigen Raum, in Skandinavien, in Irland und Island und natürlich überall auf den britischen Inseln. Insbesondere im Jahrtausende überdauernden Glauben an das unsichtbare Volk, an die glänzenden, die freundlichen Nachbarn, an Wesen und Geister, in Berg, Stein und Fluss, zeigt sich ein fortdauerndes, wenn auch verschüttetes, magisch-schamanisches Weltbild in ganz Europa. Beim Besprechen von Krankheiten, so wie ich es noch von meinen Großeltern im letzten Jahrhundert gelernt habe, werden Krankheiten oft als Wesenheiten gedacht und auch so angesprochen. Sie werden gebannt und fortgeschickt. Sie sind beseelt. In volksmagischen Bräuchen des 19. und 20. Jahrhunderts werden Pflanzen, Bäume oder Quellen immer noch als beseelt betrachtet und auch so behandelt. Zur Trance-Reise der Hexen, dem Hexenflug, tauchen bereits in den ersten kirchlichen Texten des Frühmittelalters Hinweise auf. Der Kanon Episcopi zum Beispiel aus dem 10. Jahrhundert etwa verurteilt Frauen, die glauben, sie würden nachts mit den Göttinnen Diana oder Holda durch die Lüfte reisen, während ihre Körper schlafen. Man glaubte nicht, dass diese magischen Frauen wirklich körperlich durch die Lüfte flogen. Man nahm an, dass sie es im Geiste, im Schlaf, in Trance oder eben auf dem Seelenflug taten. Immer wieder finden sich längst nicht nur in kirchlichen Texten Berichte von Menschen, die glauben, in Trance zu reisen und Geistwesen zu treffen. Es gibt zeitgenössische Erzählungen von Männern und Frauen, die scheinbar schlafend oder bewusstlos irgendwo liegen, während ihr Geist auf Wanderschaft und Hexenflug unterwegs ist. Für die Kirche war dies selbstverständlich schrecklichster Aberglaube oder eine Illusion des Teufels. Für uns heutige aber sind diese Berichte meiner Ansicht nach wertvolle Zeugnisse über existierende schamanische Vorstellungen. Die Annahme von nachtfahrenden Geisterzügen, in denen auch Menschen immer wieder mitfliegen, hält sich das gesamte Mittelalter über, durch die frühe Neuzeit und bis in die Moderne im Volksglauben. Ein anderes Bild, das wiederholt und immer wieder auftaucht, sind magische Berge oder verborgene Welten, in denen Menschen geheimes Wissen, besondere Fähigkeiten und Zauberkräfte empfangen. Mal sind es Feenreiche, die betreten werden, und manchmal auch unterirdische Welten, verborgen in Bergen oder Hügeln. Die Hexen und Zauberer fliegen auf Besen und im Geist durch die Nacht. Sie verwandeln sich in Vögel, Katzen und andere Tiere. Sie verbinden sich mit Elfen und Feen, sie sprechen mit Tieren und lernen geheimes Wissen in verborgenen Welten. Diese Erzählungen finden sich nicht nur in Märchen, sondern vor allem auch in den Anklageschriften der Verfolgung, sowie, und das ist wirklich das Erstaunlichste, finde ich, in den Erzählungen der Betroffenen. Sie geben dies zunächst ganz freimütig zu, da sie glaubten, wenn sie zum Wohle der Menschen wirkten, dann würde man sie auch nicht als Schadenszaubernde, als böse Hexen verurteilen. Ein besonders deutliches Beispiel dafür sind die Benandanti, die guten Wanderer. Eine gut untersuchte Tradition aus Norditalien im 16. und 17. Jahrhundert. Sie berichteten, dass ihre Seelen in der Nacht aus dem Körper treten, um mit Zauberstäben aus Fenchel gegen Schadenszaubernde und Dämonen zu kämpfen, für die Fruchtbarkeit der Felder und für den Schutz der Gemeinschaft. Auch sie wurden schließlich als Hexen bezeichnet und verfolgt. Die schamanischen Muster sind bei den Benandanti gut erkennbar. Nächtliche Seelenreisen, Kämpfe im Geisterreich wirken für die Gemeinschaft. Im deutschsprachigen Raum begegnen uns ebenfalls Nachtfahrende. Frauen und Männer, die in Trance oder Schlaf mit einer Schar von Geistern durch die Nacht zogen, oft um Gutes zu bewirken oder um Segen zu bringen. Kirche, Obrigkeit und viele Zeitgenossen sahen darin jedoch Teufelsfahrten. Für die Menschen selbst war es dagegen Teil einer tief spirituellen Erfahrung, die sie oft mit Fruchtbarkeit, Schutz und Weissagung verbanden. In englischen und schottischen Prozessen derselben Zeit erzählen die Hexen davon, mit der Königin der Elfen oder einem Herrn der Elfen verbunden zu sein und von den Elfen Zauber und Heilung erlernt zu haben. Auch aus vielen anderen Gegenden ist dazu Verschiedenstes überliefert. In meinem neuen Buch Geheimnisse uralter Hexenweisheit, das am 3. November erscheint, erzähle ich viele weitere Geschichten dazu und gehe vor allem auch auf die praktischen Aspekt dazu ein. Was bedeutet dies für uns Heutige und wie lassen wir diese Erkenntnisse in unser magisches Wirken einfließen? Wenn man sich als modern schamanisch, magisch praktizierender Mensch, so wie ich, mit einigen der Erzählungen aus den Prozessakten der frühen Neuzeit oder auch aus den nordischen Sagas des Mittelalters beschäftigt, dann fällt es einem ganz ehrlich oft regelrecht wie Schuppen von den Augen und man fragt sich, wie konnten wir das so lange übersehen? Wie konnten wir so blind sein? Und nicht zuletzt macht die These, die Hexe ist die Schamanin Europas, den Weg für uns heutige frei. Wenn wir uns als Hexen verstehen, dann knüpfen wir nicht nur an moderne Bewegungen an, nicht nur an Märchen und Wunschdenken oder fremde Kulturen. Wir berühren auch ein tiefes europäisches Erbe. Wir reclaimen unser eigenes animistisches, schamanisches Weltbild und formen es selbstverständlich so, dass es zu uns im Hier und Heute passt. Es muss zu unserem heutigen Leben, zu unseren heutigen Werten, unserer heutigen Welt passen. Wir wollen nicht die verstreute Asche hüten, sondern das Feuer neu schüren. Wir dürfen diesen Schatz ernst nehmen und ihn nicht nur importieren, sondern in unseren eigenen Wurzeln wiederfinden und neu beleben. Wenn man so auf die Überlieferung schaut, dann entsteht fern von wissenschaftlicher Korrektheit und Genauigkeit ein Gefühl der Kontinuität. Vom Löwenmenschen aus der frühen Steinzeit vor 35.000 Jahren, über die Schamanen von Bad Dürrenberg vor 9.000 Jahren, über die Valas und manche Priesterinnen der Antike, zu den Völvo- und Sæðre-Wirkenden Skandinaviens, über die Benandanti in Italien und die Nachtfahrenden im deutschsprachigen Raum, bis hin zu den modernen Hexen und schamanisch Wirkenden. Sie alle stehen in einer Linie von Grenzgängerinnen und Grenzgängern zwischen den Welten. Hättest du gedacht, dass sich solche Fäden über Jahrtausende hinwegziehen? Wenn wir heute über Hexen sprechen, tauchen ganz unterschiedliche Bilder in den Köpfen auf. Da ist zum einen die Märchenhexe, hässlich, böse, kinderfressend, eine Figur, die vor allem Angst machen soll. Dann gibt es das Bild der Hexe als Opfer der Verfolgung in der frühen Neuzeit. Und ja, das ist wichtig. Tausende Frauen und auch zahlreiche Männer haben unter diesen Prozessen gelitten, wurden gefoltert und getötet. Die Mehrheit von ihnen hatte vermutlich nie etwas mit Magie und Zauber zu tun und erst recht nicht mit Schadenszauber oder Teufelsanbetung. Doch wenn wir die Hexe nur als Opfer sehen, bleibt das Bild sehr einseitig. Wir übersehen dabei, dass viele Anklagen auf Vorstellungen beruhen, die tatsächlich schamanisch-magische Züge tragen. Seelenflug, Geisterkontakt, Heilzauber. Und leider war auch der Schadenszauber gar nicht so selten, wie wir heutigen es uns wünschen würden. Gerade für unterdrückte, wehrlose Frauen war der Gedanke an Schadenszauber oft die einzige Form, sich zu wehren. Und schließlich die moderne Hexe, eine starke Selbstbezeichnung, die seit dem 20. Jahrhundert in Frauenbewegung, Neopaganismus und Wicca gewachsen ist. Sie ist wertvoll und lebendig, aber sie ist nicht identisch mit der historischen Hexe und ihren Vorgängerinnen. Und ohne den Blick in die tieferen europäischen Überlieferungen bleibt sie oft zu wenig verwurzelt. Diese drei Bilder der Hexe sind besonders weit verbreitet, doch keines von ihnen erzählt die ganze Wahrheit. Wenn wir tiefer schauen, zeigt sich die Hexe nicht nur als Märchenfigur, als Opfer oder moderne Rebellin, sondern als das, was meiner Ansicht nach ihren Kern ausmacht, als Schamanin Europas, als Erbin der alten Schamanismen der Vorzeit und als Schwester der sibirischen und anderer indigenen Schamanismen. Nicht gleich und auch nicht schamanisch im Sinne einer frühen Selbstbezeichnung, aber immer noch erkennbar. Die Hexe ist der Archetyp der europäischen Schamanin, eine Grenzgängerin zwischen den Welten, eine Mittlerin zwischen Menschen, Geistern und Natur. Und gerade darin liegt auch ihre Bedeutung für uns heute. So wie ich die Hexe heute sehe, verkörpert sie Freiheit. Sie folgt keiner fremden Autorität, sondern ihrer eigenen Erfahrung. Sie schließt Bündnisse und Freundschaft mit den Geistern, den Kräften, die unsere Welt beseelen, und sucht nicht danach, diese zu beherrschen. Die Hexe steht für mich heute für Eigenverantwortung. Entscheidungen werden in Selbstverantwortung getroffen und die Folgen werden getragen. Diese Hexe bestimmt nicht über andere und sie lässt auch andere nicht über sich bestimmen. Wie klingt das für dich? Spürst du auch die Freiheit und die Kraft dahinter? Hexe zu sein bedeutet Wissen, Heilung und Weisheit, nicht nur in Büchern oder Institutionen zu suchen, sondern in der direkten Beziehung zur unsichtbaren Welt. Hexe sein bedeutet, wie zu allen Zeiten, Grenzen zu überschreiten, Fragen zu stellen und Wege zu gehen, die nicht ausgetreten sind, die zur Erkenntnis führen und die dennoch tief verwurzelt sind. Hexe zu sein bedeutet aber auch, all das, was ich gesagt habe, anzunehmen für sich selbst oder auch nicht. Damit ist die Hexe aktueller denn je. In einer Zeit, in der viele Menschen sich entfremdet fühlen, von sich selbst, von der Natur, von Gemeinschaft, erinnert sie uns daran, dass alles miteinander verbunden ist. Dass wir Kraft finden können, wenn wir bereit sind, uns einzulassen auf die Natur, auf die Geister, auf den Zauber. In meinem neuen Buch Geheimnisse uralter Hexenweisheit, das am 3. November erscheint, gehe ich noch sehr viel intensiver und tiefer auf diese Themen ein, auf die Geschichte, auf historische Beispiele und auf die Quellen. aber vor allem auch darauf, was dies für unsere gelebte heutige Praxis als Hexen, als schamanisch wirkende, als moderne Zauberfrauen und Männer bedeutet. Wie lassen sich diese Erkenntnisse und dieses Bewusstsein umsetzen und leben? Denn letztlich geht es darum, Kraft, Heilung, Glück und Ganzheit in unser heutiges Leben zu ziehen, ganz unabhängig von dem, was früher vielleicht gemacht wurde oder auch nicht. Und damit kommen wir auch schon ans Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, du kannst etwas daraus für dich selbst mitnehmen und natürlich wünsche ich mir, dass ich dein Interesse an Geheimnisse uralter Hexenweisheit wecken konnte. Du kannst das Buch bereits vorbestellen, überall, wo es Bücher gibt, und du erhältst es dann als eine der ersten, wenn es im November erscheint. Falls du schon einmal hineinschauen möchtest, dann schau in die Beschreibung zu dieser Folge. Dort werde ich einen Link zu einer Leseprobe und zum Inhaltsverzeichnis hinterlegen. Nächste Woche geht es dann weiter mit einer praktischen Folge zum Thema Hausgeister. Bis dahin wünsche ich dir einen magischen Herbstanfang und eine zauberhafte Zeit. Mögen Götter, Geister und Ahnen mit freundlichen Augen auf dich sehen. Tschüss!